Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Corona-Pandemie hat die EU in eine schwere Krise gestürzt. Nach den europaweiten Lockdowns benötigen die Staaten Hilfe, um jeweils ihre Wirtschaft zu retten. Wie so ein Recovery Fund aussehen könnte, das haben der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits vergangene Woche kundgetan. Ihnen ist wichtig,
dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
Und das soll mittels nicht zurückzahlbarer Zuschüsse für bedürftige Staaten und Branchen in der EU funktionieren. Die EU-Kommission soll hierfür 500 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Geld, das sie selbst über Anleihen bereitstellen soll. Helfen wollen auch die sogenannten sparsamen Vier um den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Schnell, intensiv, unbürokratisch.
Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark wollen einen Recovery Fund, über den bedürftige Staaten Kredite beziehen sollen. Letztlich liegt alles an der EU-Kommission. Die Präsidentin Ursula von der Leyen wird am Nachmittag in Brüssel einen eigenen Vorschlag für einen Recovery Fund präsentieren. Über die Ausgangslage und die Lagerbildung in der EU spreche ich mit Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Thinktank in Berlin. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Was ist Ihrer Meinung nach denn der geeignetere Mechanismus für einen Fonds? Kredite oder Zuschüsse?
Bei dem Fonds stellen sich zwei Fragen. In der Tat, die erste ist, wie das Geld ausgegeben werden kann. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union anschauen, dann ist eigentlich sehr deutlich, dass der Einbruch der Wirtschaft in manchen Ländern so tief ist und gleichzeitig dort schon so ein hoher öffentlicher Schuldenstand besteht, dass Kredite nicht wirklich helfen. Sie würden ja den Schuldenstand dieser Staaten noch weiter erhöhen. Das bedeutet, wir kommen vermutlich um Transfers nicht herum. Und das hat letztendlich der deutsch-französische Vorschlag, der vergangene Woche vorgelegt wurde, auch schon zu Recht anerkannt. Na, und dann ist die wichtige Frage, wo kommt das Geld denn her? Und da ist meiner Ansicht nach es absolut notwendig, dass man die Instrumente nutzt, die Europa schon hat, nämlich dass Geld in den Märkten aufgenommen werden kann.
Ihrem Standpunkt entnehme ich, dass Sie nicht so viel halten von dem Vorschlag der sparsamen Vier, beziehungsweise an diesem Vorschlag Schwächen sehen.
Ja, die größte Schwäche ist, dass man eben keine Transfers zulassen will, sondern rein kreditbasiert arbeiten möchte. Und das wird eben in dieser Krise nicht ausreichend helfen. Wir reden immer davon, dass diese Krise eine symmetrische ist, also die gesamte Europäische Union in gleicher Art und Weise trifft. Aber wenn wir uns anschauen, wie doch einige Länder ganz besonders betroffen sind, wenn wir zum Beispiel auf Italien und Spanien schauen, wo die Prognose ist, dass die Volkswirtschaft um bis zu 10% in diesem Jahr einbrechen könnte, dann ist einfach klar, dass wir es hier mit echten großen Stabilitätsrisiken zu tun haben. Und das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage und eine Frage für die Stabilität der Staatsfinanzen, sondern das ist auch eine soziale und politische Frage. Und was wir aus deutscher Sicht sicherlich ganz prioritär wollen, ist, dass die Europäische Union zusammenhält und dass wir in dieser Krise möglichst verhindern, dass langfristige politische Folgen so durchschlagen, dass wir ein weiteres Aufkommen von Populismus und Nationalismus haben.
Frau Schwarzer, letztlich ist das Ziel für alle Mitgliedstaaten ja gleich, also die Krise zu bewältigen. Aber woran liegt es, dass es jetzt schon im Vorfeld, bevor ein Vorschlag von der Kommission vorgelegt wird, dass schon im Vorfeld eine Einigung so schwierig ist unter den EU-Mitgliedstaaten?
Es gibt ganz traditionell unterschiedliche Denkweisen über die Frage, wie Wirtschaft funktioniert, wie die Eurozone funktionieren soll. Und das begleitet uns im Grunde in Europa seit den 90er Jahren. Immer wieder wurden da gute Kompromisse gefunden zwischen denjenigen, die gesagt haben, jedes Land ist selbstverantwortlich, muss sich reformieren, muss natürlich die eigenen Risiken und Kosten von Anpassungsprozessen tragen, auch wenn wir eine gemeinsame Währung haben. Und dann gab es andere Länder, die gesagt haben, ihr profitiert mehr von uns, von dieser Situation, dass wir einen Binnenmarkt und eine Währungsunion haben. Und deshalb müsst ihr uns auch helfen, unter diesen Bedingungen besser klarzukommen. Und dann steht die Forderung nach Transfer sofort im Raum. Und in der Corona-Krise, wo wirklich alle erstmal auf sich selber geguckt haben, nicht nur im Bereich des Gesundheitsmanagements, sondern auch im Bereich der Wirtschaftsstabilisierung, da wird dann zunächst einmal sehr von der eigenen nationalen Warte aus formuliert, was man denn europäisch zusammen machen kann. Und so erkläre ich mir, dass letztendlich hier alte Reflexe vielleicht in stärkerer Art und Weise zum Vorschein getreten sind. Was klar ist, es geht einfach um sehr, sehr viel Geld, was jetzt mobilisiert werden muss. Und dass da die eigenen Interessen zunächst mal sehr klar formuliert werden, das überrascht eigentlich nicht. Aber was alle Länder wirklich im Blick haben müssen, und das hat auch Kanzlerin Merkel einmal sehr deutlich gesagt, es geht hier wirklich um eine ganz grundsätzliche existenzielle Krise für die Europäische Union. Und deshalb müssen alle Staaten, auch die, denen es eigentlich verhältnismäßig gut geht, im Blick haben, dass sie Interesse daran haben, dass die anderen an Bord bleiben. Und das bedeutet, dass wir helfen müssen, denn eine gemeinsame Währung und ein gemeinsamer Binnenmarkt ist dann politisch nicht mehr akzeptabel, wenn einzelne Länder das Gefühl haben, dass sie nicht mehr auf die Beine kommen.
Spielt es womöglich auch eine Rolle, dass manche Länder wie die Sparsamen Vier zum Beispiel, also Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark, auch eine gewisse Machtposition beweisen wollen innerhalb der EU, also sozusagen Gestaltungsspielraum sich erarbeiten möchten?
Das ist meistens der Fall, wenn Länder sich gemeinsam mit Vorschlägen zusammenschließen. Und das geht auch schon ein bisschen länger zurück, nicht genau in dieser Vierergruppe, aber was man sieht, ist, dass mit dem Austritt Großbritanniens, beziehungsweise vor dem Austritt Großbritanniens, sich schon eine neue Länderformation ergeben hat, die letztendlich eine wirtschaftlich liberale Position vertreten hat, teilweise auch nicht wollte, dass die Eurozone sich vertieft. Das Bündnis hat sich die Hanseatische Liga genannt und jetzt haben wir hier teilweise die gleichen Staaten plus noch Österreich mit dabei, die sich mit Vorschlägen nach vorne wagen. Und das ist ganz normal, würde ich sagen. Das sind kleinere Staaten, die müssen sich zusammentun. Deutschland und Frankreich haben ja die gute Tradition, dass sie gemeinsam Vorschläge machen. Und wenn Sie sich anschauen, dass Frankreich und Deutschland alleine knapp 50% der Wirtschaftskraft in der Eurozone haben, ist es ganz natürlich, dass die kleineren Staaten sich zusammenschließen.
Frau Schwarzer, wie wichtig ist es denn jetzt, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen heute einen Vorschlag vorlegt, der auch einen Konsens unter den Mitgliedstaaten findet?
Das ist natürlich extrem wichtig, denn in dieser wirtschaftlichen Krise geht es darum, auch möglichst schnell zu handeln. Und das Programm ist sehr, sehr ambitioniert, was sich die Staats- und Regierungschefs vorgenommen haben. Was sie tun wollen bis Jahresende, ist zum einen den wirtschaftlichen Wiederaufbaufonds als vierte Säule eines bereits existierenden sonstigen Programms daneben zu stellen. Und gleichzeitig müssen sie auch den mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union beschließen. Das ist das EU-Budget, das über mehrere Jahre geht. Und all das muss bis Ende 2020 unter Dach und Fach gebracht werden, weil der neue Finanzrahmen im Jahr 2021 beginnt. Frau von der Leyen wird sicherlich nicht alle Konflikte mit ihrem Vorschlag lösen können. Aber sie hat sicherlich in den vergangenen Wochen und insbesondere den vergangenen Tagen, seit die verschiedenen Vorschläge auf dem Tisch liegen, sehr, sehr intensiv mit den verschiedenen Seiten gesprochen. Und der Kommissionsvorschlag wird meiner Ansicht nach natürlich von dem deutsch-französischen Vorschlag, aber auch von dem Vorschlag der vier sogenannten sparsamen Länder einiges aufgreifen. Und ich glaube schon, dass sich da Kompromisslinien abzeichnen können.
Sagt Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der DGAP, einem Think Tank in Berlin.